Liebe Gemeinde, versammelt euch ein letztes Mal um die Endgeräte, denn das Ende ist nah. Heute findet tatsächlich die letzte Folge von Wem gehört Deutschland statt, dem Podcast des Heimatenprojektes des Hauses der Kulturen der Welt Berlin. Und ich kann nicht sagen, dass wir Deutschland gerettet haben 2025. Mit der Bundestagswahl und der Übernahme der Regierungsverantwortung unter Führung von CDU/CSU fand eine Verschärfung rechter Politiken statt, die absehbar und trotzdem bedrohlich ist. Und das war nur ein Element einer zunehmend gewaltvoller werdenden Welt. Aber Deutschland retten, das war auch nicht der Anspruch, mit dem wir angetreten sind. Mit diesem Podcast ging es uns darum, eine Art Archiv zusammenzutragen von denjenigen, die dieses Land die vergangenen Jahrzehnte bewohnbar gemacht haben. Heimaten also, verstanden als Plural, aber vor allem auch als Verb, weil es etwas ist, was wir gemeinsam tun. Und manchmal auch gegen eine Politik, die unterscheidet zwischen denjenigen, die dazugehören, und denjenigen, die man lieber raushaben möchte aus diesem Land. Wem gehört Deutschland, war auch das, das Beharren darauf, dass Menschen sich in diesem Land beheimaten gegen diese Widerstände. Uns war es wichtig, dieses Archiv zusammenzutragen, weil nicht klar ist, wie weitreichend die aktuelle Rechtsverschiebung in Deutschland sein wird. Möglich, dass wir aktuell eine Art Höhepunkt der Gerechtigkeitspolitiken durchschritten haben. Dann ist das Archiv eine Kapsel für eine noch nicht festgelegte Zukunft, in der andere Menschen das aufgreifen und damit weiterarbeiten können. Möglich aber auch, dass die progressive Zivilgesellschaft ihre Kräfte aktuell neu aufstellt. Verlieren ist ja auch ein Prozess, der etwas Produktives in sich birgt. Die Einsicht nämlich, dass man anders weitermachen muss. Mit neuen Strategien, neuen Denkweisen und neuen Praxen. In diesem Sinne endet Wem gehört Deutschland genau da, wo es angefangen hat. Auf der Spitze einer Münze, die sich dreht und von der wir noch nicht sagen können, in welche Richtung sie fallen wird. Dieser Podcast vielleicht als Versuch, vom Tischrand aus ein wenig auf die schlingernde Münze zu pusten. Und damit freue ich mich sehr, heute meinen lieben Kollegen und Freund Linus Westhäuser vorzustellen. Hallo Linus erstmal, schön, dass du heute hier bist.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor und dann kommen wir ins Gespräch. Linus Westhäuser wuchs in Oldenburg auf und lebt in Berlin. Nach Studienstationen in London, Zürich und Florenz arbeitet Linus aktuell als Postdoktorand an der Humboldt-Universität zu Berlin im Projekt Neue Ungleichheiten, Neue Spaltungen, eine politische Soziologie der heutigen Gesellschaft unter Leitung von Steffen Mau. Mit Steffen Mau und Thomas Lux veröffentlichte Linus 2023 außerdem das Buch Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, was zu einem wichtigen Bezugspunkt in der Debatte geworden ist, wenn es darum geht, die politische Gegenwart zu verstehen und Strategien weiterzuentwickeln. 2024 wählte ihn die Berliner Tageszeitung der Tagesspiegel in ihre Liste der 100 besten Wissenschaftler des Jahres. Ab 1. Januar wird Linus Senior Researcher am Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaft in Göttingen sein und dort einen Forschungsbereich zu sozialen und politischen Konflikten leiten. Ich möchte aber auch sagen, dass Linus und ich uns schon seit 2009 kennen, als wir gemeinsam mit anderen Teil des Lyrik-Kollektivs G13 wurden. Linus ist also Wissenschaftler, er ist aber auch ehemaliger Lyriker. Oder wie ich das gerne ausdrücke, trockener Lyriker. Denn so richtig kommt man aus dem Gedichteschreiben ja nie wieder raus. Anyway, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Linus. Herzlich willkommen. Das ist einen schöneren Abschluss könnte ich mir gar nicht wünschen.
Sehr schön, hier zu sein.
Voll, voll. Also hier, komm, erste Frage. Linus, der Podcast heißt ja, Wem gehört Deutschland? Und das ist ja vor allem eine Frage, die ich meinen GesprächspartnerInnen gestellt habe. Man kann das unterschiedlich verstehen. Grenzen, Kultur, Staatsbürgerschaft oder eben ökonomisch. Was sind denn deine Gedanken, wenn du die Frage hörst? Wem gehört Deutschland?
Ja, als ich die Frage gehört habe und auch die bisherigen Folgen immer wieder mal reingehört habe, ist mir doch eigentlich nochmal klar geworden, wie stark diese Frage der Zugehörigkeit, der nationalen Zugehörigkeit, über die ihr ja hauptsächlich gesprochen habt, bisher, wie eng die verzahnt ist eigentlich mit der anderen Bedeutung von diesem Wort, wem gehört Deutschland? Ne? Das ist einerseits die Frage, wer gehört hierhin? Ne? Wer ist zugehörig? Wer wird anerkannt? Wer steht auch irgendwie im Zentrum des Selbstverständnisses der deutschen Gesellschaft? Aber es ist ja auch wirklich eine ganz materielle Frage, wem gehört eigentlich das alles, was uns umgibt? Also wem gehört das Land, wem gehören die Firmen, wem gehören die politischen Lobbyorganisationen und so weiter. Und wenn man auf der Ebene schaut, dann sieht man natürlich die absolut zum Himmel schreiende Ungleichheit der deutschen Gesellschaft besonders klar hervortreten. Wir haben das in Triggerpunkt, da habe ich da mal so ein bisschen in die Daten reingeschaut und gesehen, dass zum Beispiel bei den Vermögen Deutschland genauso ungleich ist wie Indien. Also eine Gesellschaft, die geprägt ist von einer kolonialer Ungleichheit und Kastengesellschaft und so weiter. Mhm. Aber Deutschland hat eigentlich auch so eine Form von Ungleichheit in den Vermögen, die einfach nur weniger sichtbar ist in vielen Fällen. Mhm. Also wo man zum Beispiel auf sowas schauen kann wie den Waldbesitz, der deutsche Wald, wem gehört der deutsche Wald, dann sieht man, dass das in ganz vielen Fällen immer noch Adlige sind, denen dieser Wald gehört.
War das nicht ein Drittel Adlige, ein Drittel der Staat, ein Drittel die Kirche?
Genau, sowas.
Abgefahren,
also,
ne? Ja.
Also da können wir über Colonial Legacies reden, aber in dem Fall auch über feudale Legacies eigentlich. Ja. Ne? Oder ich habe neulich erst die Geschichte gehört von Jagdgesellschaften, die in Brandenburg jagen gehen, wo dann die Adligen immer noch zu Pferde reiten und die Bauern aus der Gegend aber mitkommen und bei den Treibjagden mitmachen dürfen. Wow. Also dass selbst die absurdesten Formen dieser Art von Ungleichheit weiterhin vorherrschen. Aber es gleichzeitig auch wirklich die ganze Struktur des Landes prägt, dass Eigentum ungleich verteilt ist und dass wie alles funktioniert und auch wie die Mentalitäten im Land sind, davon geprägt ist auf eine stille Art und Weise, dass sehr viele Leute kein Eigentum haben und wenige Leute das Eigentum eigentlich monopolisieren und besitzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu weit ausholt, aber man könnte da eigentlich auch zurückgehen, eigentlich an den Ursprung des Privateigentums, wie wir es jetzt kennen und die Art und Weise, wie es auch durch den Nationalstaat stabilisiert wird. Und dann sieht man, dass da eigentlich ein enger Zusammenhang ist, auch genau mit dieser Frage der nationalen Zugehörigkeit. Weil eigentlich bedeutet ja Eigentum, dass man andere ausschließen kann, zum Beispiel davon, dass sie auf das eigene Land kommen. Man darf dann Zaun hinstellen und sagen, du darfst hier nicht rein. Und der Staat stabilisiert das, indem er sagt, ja, falls die Person dann trotzdem reingeht, schicken wir die Polizei und entfernen sie von deinem Privateigentum. Landbesitz. Mhm. Und eigentlich ist die Logik des Zauns um das Land herum eigentlich gar nicht so anders und kommt historisch auch aus derselben Form moderner Staatlichkeit, also der Kontrolle auch über so ein Territorium und dann eben diese Rechtsordnung, die es Einzelnen erlaubt, andere auszuschließen von den Früchten ihres Eigentums. Ne?
Das und man muss auch sagen, jetzt auch in Verbindung mit den anderen Folgen, die wir schon gemacht haben, einige Diskriminierungsformen und ihre Geschichten hängen auch zusammen mit der Verstaatlichung von Territorien und der Frage von Eigentum und Sesshaftigkeit. Also, dass man Leuten verboten hat und verbieten wollte, dass sie durch bestimmte Territorien durchziehen. Und das ist sowohl für Juden, Jüdinnen als auch für Sintets und Romja ein Riesenthema. Dieses negative Image der Zuweisung, das fahrende Volk, die Unsesshaften, die keine Verbindung haben zum Boden und so, das hat alles auch mit der Stabilisierung von Eigentumsverhältnissen zu tun.
Absolut, ja.
Also, das sind sozusagen alles Verbindungen, die du jetzt ja auch gerade schon angesprochen hast zwischen dem einen und dem anderen.
Ja. Genau, und umgekehrt wird dann aber auch diese nationalstaatliche Zugehörigkeit zu so einer Art Ersatzeigentum für viele Leute. Ich glaube, so kann man auch sehr stark vieles verstehen, was im heutigen Rechtsradikalismus passiert, dass das eigentlich so ein Festhalten ist an so einer Form von Ersatzeigentum, das die Leute haben qua ihrer Zugehörigkeit zum Nationalstaat. Sie sind zwar enteignet, eigentlich ihnen gehört nicht der Arbeitsplatz, an dem sie arbeiten, ihnen gehört nicht die Wohnung, in der sie wohnen, sondern sie sind eigentlich strukturell extrem unsicher und prekär in ihrer Lage. Sie müssen eigentlich die ganze Zeit sich abstrampeln, um weiterhin ihre Versorgung sicherstellen zu können, weil sie eigentumslos sind. Aber dadurch, dass sie Staatsbürger sind und dann vielleicht auch noch der Mehrheitsethnie irgendwie angehören oder sowas, haben sie so eine Art von Ersatzeigentum, was ihnen Zugang verschafft zu bestimmten Formen dessen, was man in der Soziologie auch Sozialeigentum nennt, also eine Absicherung über zum Beispiel wohlfahrtsstaatliche Institutionen, bestimmte soziale Rechte und so weiter, die an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sind und die auf eine gewisse Weise kompensieren, dass du ansonsten kein Eigentum hast.
Mhm. Ne? finde ich super spannend. Lass uns das ein bisschen so Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Ich habe bei dem, was du gerade gesagt hast, gedacht an einen Satz von Paula Fürstenberg, den sie bei unserer Veranstaltung Heimatisierung, so hieß die Reihe hier im HKW dieses Jahr, die Ausgabe hieß Post-Ostdeutschland, gesagt hat. Nämlich, ich paraphrasiere, ich habe den Text nicht vorliegen, vielleicht geht es gar nicht so sehr darum, wie schön die ostdeutschen Innenstädte aussehen, sondern wem sie gehören. Das ist natürlich bei, so, ne, es gibt ja manchmal so dieses, ach, was sind denn die Ostdeutschen so unzufrieden, sieht doch wunderschön aus da drüben. Aber Fakt ist, dass in den 90er Jahren das alles aufgekauft worden ist und die Eigentumsverhältnisse ganz klar zu Ungunsten einer Gesellschaft, die dort vor Ort lebt, existieren. Und dann, finde ich, greift genau diese Erklärung, die du gerade vorschlägst, sozusagen, wenn nicht Kapitalismuskritik, dann nationale Frage. Dann zumindest ist man deutsch. Zumindest hat man den Anspruch auf das, sagen wir mal, ideelle Eigentum deutsch sein. Und das wird dann mit einer Werf durchgedrückt, weil irgendwie die Eigentumsverhältnisse, ja, warum eigentlich? Also warum, wie kommt es, dass dann diese nationale Geschichte so viel attraktiver ist als eine reale Kritik von Eigentumsverhältnissen?
Ja, ich meine, also erstmal würde ich sagen, man beobachtet, dass wir in einer Zeit leben, wo auch in dieser materiellen Ordnung der Welt ein sehr regressiver Moment eigentlich ist. Also wo zum Beispiel im Verhältnis von Arbeitseinkommen zu Vermögen es sich mehr und mehr in die Richtung verschiebt, dass Vermögen immer wichtiger werden. Mhm. Also das weiß man ja zum Beispiel, ne, ob Leute sich ein Haus kaufen können oder nicht, hängt immer weniger davon ab, wie viel sie verdienen oder beziehungsweise sie kommen da mit ihren Arbeitseinkommen sowieso nicht hin, sondern es läuft eigentlich über Vermögen, die schon da sind und die dann vererbt werden. Und das ist ja, also der Anteil der Erben an den Vermögen ist steigend und ist in Deutschland auch besonders hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber irgendwie hocharbeitet in die Vermögenselite, ist verschwindend gering eigentlich für den Großteil der Bevölkerung. Und man weiß natürlich, die Hälfte der Bevölkerung hat eigentlich gar kein Vermögen oder sind sogar verschuldet. Und eigentlich richtig nennenswertes Vermögen ist nur ganz oben. Es gibt diese Statistik, 2 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie die untere Hälfte der Bevölkerung. Ja. Ne, also über
40 Millionen. Was auch nochmal schlimmer geworden ist, ne? Also das war vor 10 Jahren noch nicht ganz so drastisch.
Genau. Ja. Das ist sozusagen dann auch diese Verschiebung. Das Vermögen wird immer wichtiger, das Erben wird immer wichtiger. Das, was man aus eigener Kraft schaffen kann, wird eigentlich immer irrelevanter für die eigene Lage. Und das ist natürlich im Osten, weil du es gerade erwähnt hast, auch nochmal besonders heftig, weil da viel weniger vererbt wird. Ne? Also das.
Weil es eine Gesellschaft war, in der sozusagen in Anführungszeichen Volkseigentum viel relevanter war. Also es gab einfach weniger Privateigentum.
Ja.
Und in dem Moment, wo der Markt quasi von jetzt auf gleich geöffnet wird, sind die Leute mit materiellen Ressourcen natürlich die den Markt aufkaufen können. Und das sind dann in dem Fall zum allergrößten Teil Westdeutsche.
Ja, genau, absolut. Und das war ja genau auch sozusagen diese Enteignung, die da irgendwie schleichend stattgefunden hat. Genau. Naja, und da würde ich jetzt aber nochmal auf diesen Punkt des Sozialeigentums zurückkommen, der vielleicht erstmal irgendwie so ein bisschen soziologisch schleierhaft kommt, aber der eigentlich, glaube ich, wirklich zentral ist, kommt von einem französischen Soziologen, Robert Castel. Und worum es da geht, ist zu sagen, der Kapitalismus hat eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung strukturell verunsichert, indem sie abhängig macht eben von, ne, einem Arbeitsmarkt, der mal gut läuft, der mal schlecht läuft, dann stehst du einfach auf der Straße. Du kannst von deinem Vermieter vor die Tür gesetzt werden. Ne? Du bist irgendwie, wenn du krank wirst, ne, stehst du quasi vor dem Nichts. So ist es sozusagen in der Urform des Kapitalismus. Mhm. Und Sozialeigentum sind dann alle die Sicherungssysteme, die sich gebildet haben rund um diese Unsicherheit, in der die Mehrheit der Bevölkerung im Kapitalismus lebt. Also die erkämpft wurden natürlich. Absicherung deines Arbeitsstatuses, die ganzen Sozialsysteme, die dir erlauben, einen bestimmten Lebensstandard aufrechtzuerhalten, auch wenn du nicht in Arbeit bist, weil zufällig gerade Rezession ist oder weil du in einem Sektor arbeitest, der gerade im Niedergang sich befindet oder sowas. Und deshalb wäre eigentlich jetzt in dem Moment, wo klar ist, die Mehrheit der Bevölkerung hat nicht das Vermögen, was es bräuchte, um in der jetzigen Phase des Kapitalismus eigentlich zu bestehen, wird dieses Sozialeigentum extrem wichtig. Ne, das besteht eben in diesem sozialen Sicherungssystem, aber es besteht zum Beispiel auch in der Infrastruktur, die du hast und die du nutzen kannst, unabhängig davon, was du sonst im Geldbeutel hast oder was dir gehört oder sowas. Und da ist jetzt die Frage, wie wird dieses Sozialeigentum verstanden? Und die Art und Weise, wie das heutzutage eigentlich besonders politisiert wird, ist eben in diesem nationalen Rahmen. Richtig. Dass du sozusagen, du hast Sozialeigentum, weil du Staatsbürger bist, weil du zugehörig bist zum Nationalstaat. Das ist das, was die Rechten anbieten können. Mhm. Und weshalb irgendwie auch diese Idee erstmal auf den ersten Blick plausibel scheint, wenn die ganzen Ausländer rausgehalten werden, dann ist mehr für uns da. Weil die Leute schon wissen, sie haben als Staatsbürger bestimmte Privilegien, die auch wirklich real sind. Ne? Sie haben Zugang zu sozialen Systemen, die wirklich was wert sind und die auch wettmachen, dass sie ansonsten eben dieses Eigentum nicht haben.
Also da würde ich gerne reingehen. Ich nenne es mal die Migrantisierung ökonomischer Debatten. Die ist ja schon bemerkenswert, weil wir ja all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, also eine funktionierende Infrastruktur, die ja in den letzten Jahrzehnten massiv vernachlässigt worden ist, darüber besteht, glaube ich, auch eigentlich kein Zweifel, wie auch staatliche Institutionen, die ausgehöhlt worden sind durch Kürzungen, wie auch, das muss man ja auch sagen, der Umbau von Sicherungssystemen und die auch immer weiter zusammengestrichen werden, gerade jetzt in der CDU-CSU geführten Regierung. Das sind ja alles Dinge, die der Staat macht. Und trotzdem haben wir eine Debatte, die hochgradig über Migrationsthemen läuft und die ganze Zeit probiert, sagen wir mal, den Schlüssel an einem Ort zu suchen, wo man ihn gar nicht verloren hat.
Ja, genau. Ja.
Also sozusagen ist das einfach nur ein geschickter Winkelzug, der sagen wir mal, herrschenden Strukturen, dass sie es schafft, abzulenken davon, dass es eigentlich um eine Verschiebung der Eigentumsverhältnisse geht, bis ran ans soziale Eigentum? Oder sind es auch wirklich wie fehlgeleitete Bewusstseine oder sowas, dass Leute einfach kein klares Verständnis von ihrer eigenen Position haben?
Ich glaube, das hängt einfach mit der politischen Konjunktur zusammen. Ja. Dass die eigentliche Lösung, die darin bestehen würde, eben an diese großen Vermögen ranzugehen und die anzuzapfen, um damit Sozialeigentum zu schaffen, was der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommt. Ne? Und wo dann nicht eben nur ein Typ irgendwie durch seinen Wald schlendert und so weiter, sondern wo dann eben Schwimmbäder, Straßen, alles von irgendwie Frauenhäusern hin zur Sozialversicherung und so weiter finanziert wird oder der Rente und sowas. Das wäre eigentlich die Lösung und die liegt auch auf der Hand und sie ist eigentlich auch politisch, wäre sie machbar und sie wäre auch mehrheitsfähig. Aber diese Art der Politik ist zurzeit einfach extrem demobilisiert. Und das hat auch wieder strukturelle Gründe, weil man sieht, dass zum Beispiel, was auch speziell jetzt die Arbeiterinnen und Arbeiter angeht, die ein besonders großes Interesse haben an dieser Art von Politik, weil sie quasi qua Definition eben nicht Anteil haben an Eigentum oder nicht Vermögen sind und so weiter, weil die in ihrer Organisationsmacht extrem geschwächt sind. Das sieht man in der Gewerkschaftsmitgliedschaft, aber wir haben das auch in einer Studie, die ich mit Linda Beck gemacht habe, auch mal nachgeschaut für solche Fragen wie die politische Repräsentation, also wo du siehst, Angehörige der Arbeiterklasse sind noch viel, viel stärker abgeschlagen, was politische Repräsentation angeht. Was auch bedeutet, die Gesetze, die erlassen werden, reflektieren deutlich weniger ihre Präferenzen als die Präferenzen von anderen Klassen. Und sie tauchen auch zum Beispiel im Diskurs eigentlich gar nicht mehr auf. Mhm. Das haben wir auch mal angeschaut für Bundestagsreden, aber auch für Zeitungsartikel. Mhm. Und da sieht man, in den 70er Jahren wird schon noch über Arbeiter geredet zum Beispiel. Oder Arbeiterbewegung oder solche Begriffe und sowas. Aber spätestens ab den 90er oder Nullerjahren ist das einfach so eine Flat Line bei Null. Also die tauchen einfach gar nicht mehr auf. So, ne? Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber das wäre eigentlich die Voraussetzung dafür, dass so eine umverteilende Politik, die rangeht an diese Eigentumsprivilegien und die da wirklich auch eine Bedrohung darstellen kann, die dann da genug Druck aufbaut, dass diese Politik auch umgesetzt wird, die wäre darauf angewiesen, dass es diese Organisationsmacht gibt. Und die ist aber zurzeit eben extrem schwach und in dieses Vakuum, sozusagen, da sind ja trotzdem diese ganzen Probleme, die Leute in ihrem Alltag sehen. Ne? Irgendwie Wohnungsknappheit, ewige Warteschlangen beim Arzt.
Preissteigerung
und so, die sind ja alle real da. Die müssen ja irgendwie auch bearbeitet werden politisch. Aber weil eben diese politische Sprache nicht da ist, die sagt, okay, wir umverteilen jetzt von diesem 1%, was es in Deutschland ja auch gibt, hin zur Allgemeinheit und hin zum Gemeinwohl, findet dann stattdessen diese Verschiebung statt, dass man sagt, ja, die alte Frau wurde jetzt auf die Straße gesetzt, aber die Asylanten kriegen alles zugesteckt. So. Und das ist dann sozusagen diese Art von Verschiebung, die stattfindet, weil auf der linken Seite der politische Diskurs so schwach ist und weil auch die Organisationsmacht, die dahinter notwendig wäre, so schwach ist im historischen Vergleich.
Also ich frage mich natürlich sofort, warum ist das so? Also wie ist es dazu gekommen? Und es gibt irgendwie so naheliegende, im Raum schwebende Erklärungen dazu und gleichzeitig würde ich vielleicht mal eine, die ich nicht so oft lese, aber die mich irgendwie umtreibt. Wir haben es ja eben schon von Ostdeutschland gehabt. Was hältst du von der These, dass sich eine Linke immer noch nicht vom Scheitern des real existierenden Gegenentwurfs erholt hat. Also dass wir eigentlich immer noch wie probieren, ein Projekt neu zu formatieren, neu zu denken, was ja irgendwie gleichzeitig sagen muss, sich abgrenzen muss von dem Scheitern des real existierenden Sozialismus, der ja auf vielfältige Weise gescheitert ist, auch in seinen Versprechen irgendwie Reichtum für alle zu schaffen oder so. Und auf der anderen Seite aber natürlich eine großes Vakuum entstanden ist durch dieses Wegbrechen. Und dass man eigentlich wie noch gar nicht so richtig durch diese linke Trauerphase gegangen ist oder so, in der man das Scheitern der eigenen Realisierung des Modells oder sowas hätte aufarbeiten müssen.
Ja, auch da wieder, ich glaube wirklich, dass wenn man so ein bisschen weiter rauszoomt, ne, in irgendwie den größeren historischen Verlauf, dann stimmt das sicherlich. Und vielleicht sind wir jetzt auch genau an der Schwelle, wo dieser Moment vielleicht auch wieder vorbei ist und man deshalb vielleicht auch jetzt wieder so einen bisschen offensiveren Umgang, vielleicht nicht in Deutschland speziell, aber im internationalen Raum ja auch mit Begriffen wie Sozialismus oder so wiederfindet, jetzt Mamdani oder irgendwie Bernie Sanders oder sowas. Aber ja, ich meine, man könnte es fast so ein bisschen analog sehen wie 1945 für die Faschisten, ne? Also oder für die Rechte.
Ja, ich verstehe das.
Dass man sagen kann, okay, die waren dann auch erstmal wirklich weg vom Fenster.
Ja.
So, ne? Oder sie waren natürlich weiterhin überall da, aber sie konnten ihre Sprache eigentlich nicht mehr sprechen.
Ja,
ne?
Ja.
Eigentlich dieses ganze Vokabular und auch die ganzen intellektuellen Traditionen, auf die sie sich bezogen haben, waren dann erstmal tabu.
Weil das dachte ich gerade, dass in den 90er Jahren der Begriff Arbeiterklasse verschwindet, hat natürlich mit dem Großevent Mauerfall und
absolut.
Zusammenbruch des Ostblocks zu tun.
Genau, ne? Ja. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von Adam Przeworski, einem polnisch-amerikanischen Politikwissenschaftler, wo er darüber redet, wie die Sozialdemokratie ihre Sprache verloren hat.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, wirklich genau, was da passiert ist, auch in den 90er Jahren, dann auch in den Nullerjahren mit dem Dritten Weg, dass diese Idee war, okay, das ist jetzt alles veraltet, das muss über Bord, irgendwie damit kann man jetzt nichts mehr gewinnen, wir brauchen eine neue Sprache und dann dieser Schwenk passiert ist hin zu so einer neoliberalen, komplett individualisierten, marktzentrierten Entsicherungslogik.
Mhm.
Das hat ganz kurz funktioniert und dann ist es einfach vollkommen phänomenal gescheitert, aber damit war die ältere Sprache eben verloren. Man konnte da irgendwie jetzt nicht mehr dran anknüpfen. Ne?
Voll. Man muss natürlich auch sagen, dass es ja auch reale, sagen wir mal, Fehlleistungen gibt dieser älteren Sprache, aber auch der älteren Praxen. Die neuen sozialen Bewegungen formieren sich ja nicht ohne Grund in den 70er Jahren als Versuch, neben der Klassendifferenz und der Diskriminierung oder der Enteignung von unteren Klassen auch noch andere Ungerechtigkeitsthemen mit reinzubringen, weil eine Diskrepanz zwischen dem eigenen Universalitätsanspruch und der Realität des Umgangs miteinander in der zum Beispiel ArbeiterInnen oder in der linken Bewegung gegeben hat. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wie du auch sagst, wir sind gerade an der Schwelle. Absolut, es ist auch in den Gesprächen hier im Podcast immer wieder zur Sprache gekommen. Ende des postmigrantischen Jahrzehnts, Ende dieser 90er-Jahre-Erzählung, jetzt wird es besser. Also Demokratisierung der Welt, also alle möglichen Sachen, keine Kriege mehr in Europa, ne? Alle möglichen Sachen stehen so in Frage. Und gleichzeitig sind wir ja auch wieder durch einen Zyklus gelaufen, der vielleicht es uns jetzt erlaubt, irgendwie ein gehaltvolleres Verständnis von Universalität oder sowas praktisch zu denken. Ich spiele den Ball einfach mal zu. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, absolut. Und ich meine, hinzu kommt noch, dass wir in einem extrem instabilen, volatilen Moment jetzt sind.
Mhm.
Also wo wirklich in kürzester Zeit sich wirklich sehr, sehr viel ändern kann. Wenn man sich in Europa umschaut, zum Beispiel was die politischen Parteiensysteme angeht, das ist nicht weit weg davon, dass das in Deutschland auch passieren kann. Das merke ich zum Beispiel auch jetzt in Interviews, die ich führe, wenn es um das Verhältnis zum politischen System geht, in einem wirklich großen Teil der Bevölkerung ist da eigentlich kein Fundament mehr da, ne, sondern Politik wird als ein korrupter, oligarchischer, selbstreferenzieller Betrieb irgendwie gesehen, wo Leute sich auch freuen, wenn der mal einen Stoß kriegt oder weißt du, wenn das einfach mal alles durcheinander gewirbelt.
Also kein demokratisches Fundament mehr.
Genau, genau. Ja. Und was halt dann stark dazu führen kann, dass halt so ein Parteiensystem einfach irgendwann zerbricht und dann man in so eine Situation kommt, wie jetzt in irgendwie in Italien oder in Frankreich, dass einfach in sehr kurzer Zeit Parteien groß werden, dann wieder verschwinden und so weiter. Auch die Wählerströme viel volatiler werden und einfach alles instabiler wird. Ich würde sagen, in Deutschland ist sozusagen dem Anschein nach, ist es vielleicht noch nicht so, weil man irgendwie schon noch so ein bisschen Orientierungspunkte hat, aber das ist nicht mehr weit weg. Und dann ist jetzt halt dieser Moment auch gekommen, wo es dann umso wichtiger wird, dass man einfach klar sagt, was man will politisch. Ne? Und das haben die Rechten auch schon verstanden.
Mhm.
Die nehmen kein Blatt mehr vor den Mund. Und die entwickeln wirklich auch einfach ihr Gesamtprojekt. Also die, ne, die sagen halt Remigration und so weiter. Und die entwerfen wirklich ein gesamtes Bild der Gesellschaft, wie sie sich vorstellen. Ne?
Ja.
Ethnisch homogen und so weiter. Und sowas müsste jetzt einfach von links auch entwickelt werden und nicht mehr dieses so über Bande spielen, was ja auch noch kommt, genau aus dieser 90er Jahre ja. Niederlagenerfahrung und so. Man darf ganz viele Sachen nicht mehr sagen und so weiter, sondern eben so Leute wie Mamdani oder sowas, die zeigen halt, du bist dann erfolgreich, wenn du einfach klar sagst, was du willst, wo du hin willst und ja. einfach auch keine Angst davor hast, dass andere Leute dann sagen, ah, der Kommunist irgendwie, ja. das geht ja gar nicht. So, ne?
Ja, das finde ich sau spannend. Ja, interessant. Ich finde, das weist auf jeden Fall so in Anerkennung der multiplen Krisen, die wir aktuell erleben, nochmal in eine andere Richtung, wie es eben weitergehen kann. Vielleicht, wie ich jetzt auch in der Antwort eben gesagt habe, dass es eher weitergeht, als dass es jetzt endet, weil ich glaube, das ist ja sozusagen die andere Option, die man vor Augen hat, so jetzt kommt einfach, was weiß ich, der Faschismus oder eine radikal rechte nationalistische Politik zurück und dann muss man irgendwie Pause machen oder so. Also lass uns noch ein bisschen darüber reden oder nachdenken, was wäre denn jetzt ein sinnvoller, konkreter nächster Schritt? Also wir haben Dinge jetzt schon zusammengetragen, einerseits das Thema Unsicherheit und die Migrantisierung von eigentlich ökonomischen Debatten, das Thema der Dysfunktionalität von politischen Institutionen und Infrastruktur und der Rückbau des Sozialeigentums. Und jetzt so ein bisschen die Frage, okay, also wir haben all diese Teile jetzt auf dem Tisch liegen und was machen wir jetzt konkret? Was ist jetzt eine, wenn du es jetzt skizzieren würdest, was wäre eine konkrete Weiterentwicklung?
Das ist natürlich eine sehr große Frage.
Ja, ist die, ja natürlich, ist die Million-Dollar-Frage.
Genau, die Million-Dollar-Question. Aber ich würde sagen, diese Frage, wem gehört Deutschland, ist eigentlich ein sehr guter Ansatzpunkt. Also da kommen eben ziemlich viele Stränge eigentlich zusammen. Mhm. Ne? Und die Problemdiagnose, die da drin steckt, glaube ich, wenn man das jetzt von links beantwortet, ist immer die der Oligarchie eigentlich, mhm. der Oligarchisierung. Die Oligarchie ist da im Ökonomischen, das ist eben halt ne, einfach so vollkommen offensichtlich. Aber sie ist eben halt auch im Politischen da.
Kannst du kurz erklären, was ist eine Oligarchie?
Oligarchie heißt einfach, dass Macht und Eigentum monopolisiert werden von einer kleinen mhm. Zahl von Leuten. Ne? So, mhm. The few, not the many. So,
ja.
ne?
So, und also die Reichen in diesem Fall zum Beispiel oder die mit viel Einfluss oder so.
Genau. Und dass es auch eine Verfilzung gibt dieser Machteliten. Mhm. Ne? Also da es gibt einen schon ein bisschen älteren Aufsatz von zwei KollegInnen von mir, Lea Elsässer und Armin Schäfer, der heißt Government of the People by the Elites for the Rich.
I love it. Und das ist natürlich ein Spiel auf dieses US-Slogan.
Von Abraham Lincoln.
Of the People by the People for the People.
Genau. Ja. ja. Und aber ich glaube sozusagen diese, also eben, ne, dass jetzt man den Begriff Oligarchie erklären muss, zeigt schon, das ist kein guter politischer Slogan. So, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht sozusagen das Wort, was man da verwendet, aber dieses Gefühl, ne, dass die Ressourcen, aber auch die Macht gehortet werden von wenigen und dass das ungerecht ist. Mhm. Das ist eigentlich so ein Ansatzpunkt, der in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist, auch weit jenseits von so typischen linken Bubbles. Mhm. Also das ist wirklich sowas, was einem immer wieder entgegenkommt. Und da ist dann wirklich auch die Frage, wie wird das politisiert? Ne? Also die mhm. auch diese Kritik an der Oligarchie. Ich würde auch sagen, dass teilweise auch die AfD davon profitiert, weil sie wahrgenommen wird als eben so eine Außenseiterkraft, die da jetzt mal ein bisschen frischen Wind reinbringt mhm. und eben nicht Teil ist von diesem Klüngel irgendwie. Ne? Und, mhm. und so eine anti-oligarchische Haltung, die müsste von links kommen. Und dann müsste die bezogen sein auf konkrete politische Projekte, die jetzt nicht einfach nur ideologisch irgendwie motiviert sind, weil man im Gramsci-Lesekreis irgendwas aufgeschnappt hat oder sowas.
Über Metapolitik und anders sprechen oder?
Ja, nee, ich meine, das ist ja irgendwie, also ne, es ist gut, einen Gramsci-Lesekreis zu machen und so weiter, aber das ist sozusagen nicht, also da, vielleicht müsst ihr ja doch nochmal einen kleinen Bogen machen, sozusagen, man macht sich nicht klar, wie weit ein Großteil der Bevölkerung weg ist von der ganzen Logik der politischen Debatte, zum mhm. Beispiel in Fragen von links und rechts. Mhm. Für sehr viele Leute macht das überhaupt keinen Unterschied und das ist vollkommen egal. Diese Kategorien bedeuten einfach irgendwie nichts. Mhm. Sodass, wenn man sozusagen jetzt versucht, ein kohärentes, linkes Projekt zusammenzustellen, wo man einfach sich darüber freut, dass man jetzt so links ist, das ist nicht unbedingt mehrheitsfähig. Ne? Ja. Aber zum Beispiel dieses Unrechtsbewusstsein, dieses Gefühl, die da oben nehmen sich alles raus und glauben, sie kommen damit davon. Mhm. Das ist was unglaublich anschlussfähig ist, auch jenseits von dem Kreis von Leuten, die sich selber als links bezeichnen würden. Ne? Und deshalb ist sozusagen diese Anti-Oligarchie-Kritik glaube ich, so stark. Aber was ich jetzt eigentlich dann auch meinte, war, wenn man jetzt konkrete Projekte sich überlegt, dann sollte man eben nicht da jetzt ansetzen, zu überlegen, okay, was entspricht jetzt sozusagen meinen linken Idealen am meisten und irgendwie sozusagen, was steht da jetzt symbolisch sozusagen für diese ideologische Orientierung, sondern eher ansetzen bei den Erfahrungen, die die Leute im Alltag haben, eben von Infrastrukturen funktionieren nicht, ich warte ewig beim Arzt, ich kenne irgendwie Leute, die aus ihrer Wohnung rausgeschmissen werden und so weiter. Und diese Erfahrungen und das Unrechtsbewusstsein, was damit verbunden ist, dieses, das kann nicht sein, dass das so läuft, ne? Dass nichts mehr funktioniert und die einfachen Leute, die sind, die am Ende immer die Rechnung zahlen, das zu verbinden mit dieser Kritik nach oben an dieser Oligarchisierung der ökonomischen Verhältnisse und des politischen Betriebs.
Und siehst du da konkrete Ansatzpunkte gerade? Also in diesem Podcast war schon immer wieder ein Punkt, so eine Enttäuschung und auch eine Desillusionierung mit politischen AkteurInnen im klassischen Sinne von Parteienpolitik und stärkeren Fokus auf so zivilgesellschaftliche Bezugsräume, einfach weil irgendwie der Eindruck jetzt auch ganz stark, glaube ich, nach der Bundestagswahl und dieser kleinen Anfrage und der Schwäche letztlich irgendwie progressiver Parteien auch in der Wahl war, dass die Politik nicht der Ort ist, auf den wir gerade vertrauen können. Siehst du dennoch Ansatzpunkte, wo diese Art von Verschiebung und Aufmerksamkeit, wenn auch in Ansätzen, gerade stattfindet oder in Zukunft stattfinden könnte?
Ja, ich glaube, das ist auch kein Entweder-Oder, ne? Also ich glaube, es gibt viele Teilbereiche und das hängt auch wieder mit der Vielfältigkeit dieser Frage zusammen. Also sowohl sozusagen des Problems der Oligarchie, das setzt eben im Ökonomischen an, das setzt im Politischen an und so weiter, aber auch die Frage des Sozialeigentums, ne? Das sind Sachen wie irgendwie die Arbeit von Helena Steinhaus, von Sanktionsfrei, das ist eine Frage des Sozialeigentums, um die es da geht, ne? Die auch übrigens nicht bedeutet irgendwie Charity für die Ärmsten der Armen, sondern die eigentlich bedeutet, wie ist die Verhandlungsmacht der Beschäftigten, wie ist es um die bestellt, eben aufgrund der Frage, was haben sie als Sicherung im Hintergrund?
Ne? Erklär vielleicht nochmal sanktionsfrei. Ich finde das voll das gute konkrete Beispiel. Achso,
genau, also wo es um die Frage des Bürgergelds geht und der Sanktionierung, also letztlich der Disziplinierung der Leute, die in den allermeisten Fällen ohne eigenes Verschulden eben arbeitslos sind oder längerfristig arbeitslos sind und so weiter. Und das ist aber eben auch eine Frage, die verbunden ist mit diesem ganzen Komplex des Sozialeigentums, weil nämlich die Frage, wie stark werde ich diszipliniert durch die Angst vor der Arbeitslosigkeit, durch das, was mir dann zustößt, was der Staat mir dann antut und antun darf und so weiter. Das ist eine Frage, die auch die Beschäftigten diszipliniert, die noch in Arbeit sind, wenn die sich dann in Lohnverhandlungen zum Beispiel begeben oder wenn die sich überlegen, ob sie jetzt aufmucken, weil ihr Chef tyrannisch ist oder irgendwie sexuell übergriffig ist und so weiter. Das sind alles Fragen sozusagen der Disziplinierung auch der Beschäftigten, die sich aber an der Stelle dann äußern, in einem Sanktionsregime in Bezug auf die soziale Sicherung. Ich will damit nur sagen, man kann an einzelnen Fragen ansetzen und seine ganze Energie reinstecken, sozusagen eine bestimmte politische Frage zu beantworten, die dann trotzdem sich einfügt in so ein größeres politisches Projekt des Wiederaufbaus von Sozialeigentum und der Remobilisierung auch der Mehrheit der Bevölkerung, die von Lohn abhängig ist und die eben nicht vermögend sind oder denen nicht die Firmen gehören zum Beispiel.
Das heißt, das Plädoyer wäre eins für ein gemeinsames Ziel und ein arbeitsteiliges Vorgehen.
Genau. Ja. Und da würde ich aber sagen, die Politik, also im Sinne der Parteipolitik, ist da schon ein extrem wichtiger Baustein, gerade in so demobilisierten Zeiten wie die, in denen wir jetzt leben, weil die Frage des wirklichen Engagements, des zivilgesellschaftlichen Engagements, da steckt ist viel mehr Ungleichheit drin, als in der Wahlbeteiligung, die auch schon ungleich ist. Aber die Hürde, sich zivilgesellschaftlich wirklich zu engagieren, ist ungleich höher, als einmal alle 4 Jahre in so eine Kabine zu gehen. Und deshalb siehst du, dass bei der Frage auch zum Beispiel Teilnahme an Demonstrationen und so weiter, da hast du ein viel größere, zum Beispiel auch Bildungsbias drin, selbst als in der Wahlbeteiligung, wo du die natürlich auch hast. Aber deshalb kannst du über die Parteipolitik und auch über das, was stattfindet, zum Beispiel in Talkshows, im Fernsehen und so weiter, aber auch über das, was in Stadtteilen abläuft, durch die Parteiarbeit oder Haustürgespräche und so weiter, kannst du teilweise doch andere Leute nochmal erreichen und auch mehr erreichen als durch viele Formen von zivilgesellschaftlichen Engagement. Es gibt aber natürlich auch andere Initiativen, die auch genau diese Bubble durchbrechen. Und das ist natürlich immer irgendwie das Ziel. Und da ist natürlich DW Enteignen, Deutsche Wohnen Enteignen in Berlin, der Mietenvolksentscheid oder der Enteignen-Volksentscheid ist natürlich so ein Beispiel gewesen, was einfach unglaublich breite Constituency in der Stadt irgendwie erreicht hat. aber auch eben, weil es angesetzt hat an konkreten Alltagsproblemen der Leute und eine Deutung angeboten hat, die absolut einleuchtend ist. Ne?
Und dann natürlich parteipolitisch so ein bisschen ins Leere gelaufen ist von Seiten der SPD, muss man halt auch sagen.
Absolut, ja, genau.
Okay. Genau. Linus, vielen, vielen Dank für dieses sehr dichte, sehr interessante, ich finde auch nochmal über den Podcast hinausweisende Gespräch. Es finden weiter Wahlen statt, es gibt weiter immer wieder neue Chancen, sich neu aufzustellen und Leute im eigenen Umfeld oder auch darüber hinaus anzusprechen, sich zu überlegen, wie man vielleicht auch im eigenen Interesse an so einem progressiven Projekt arbeiten kann. Vielen Dank für all diese Gedanken, Linus.
Ja, danke dir fürs Gespräch.
Voll schön, dass du da warst. Und ich sage jetzt nur zum Abschied noch, auch wenn das hier die letzte Folge von Wem gehört Deutschland war und auch wenn damit der Podcast zu Ende ist, Sie und ihr könnt natürlich diesen Podcast immer wieder hören, er ist weiter verfügbar. Und ihr könnt sogar auch noch Texte lesen, die sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen, gar nicht nur politisch, sondern auch literarisch. Das ist nämlich eine Publikationsreihe, auf die ich am Ende nochmal hinweisen möchte, von HKW zusammen mit dem Merve Verlag. Die Heimatenreihe, da sind auch eine ganze Reihe von Büchern erschienen, die ich euch sehr gerne am Ende nochmal ans Herz legen möchte. Und damit verabschiede ich mich. Danke ans HKW-Team, danke an Pool Artists für die technische Begleitung und Ermöglichung und wir hören uns ganz sicher an anderer Stelle wieder und weiter. Ciao.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndikum. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.